Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Dass das natürlich dann auch gegeneinander clashen kann. Manchmal meine Erwartungshaltung, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir darüber am Anfang nochmal sprechen. Und die Erwartungshaltung, die von den PatientInnen kommen, auf der anderen Seite. Und das ist wichtig, mal zu reflektieren, was erwarte ich eigentlich, was kommt von der anderen Seite und wie kann man das irgendwie zusammenbringen und kann man das zusammenbringen? Ist ja auch eine Frage, die man mal offen in den Raum stellen sollte. Und wer macht dann Abstriche in der Kommunikation oder halt in der Behandlung? Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia.
Und ich bin Luca.
Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie gehst du mit den Erwartungen an deine Therapie um? Bevor wir gleich gemeinsam in diesem Podcast starten, habe ich noch eine kurze Information aus der Zukunft für dich. Wir haben nämlich in diesem Podcast natürlich nicht alle Themen abbilden können, die man hier hätte aufmachen können. Deswegen bin ich gerade nochmal durch unsere Datenbank gestöbert und habe geschaut, was wir zu diesem Thema noch im Angebot haben und bin auf die Seminaraufzeichnung Schwierige Therapiesituation meistern gestoßen. Diese verlinke ich dir natürlich sehr gerne in den Shownotes und auf www.therapieexperte.de/Episode 79. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß beim Anhören der heutigen Episode zum Thema Erwartungshaltungen von PatientInnen. Wie gehst du mit den Erwartungen an deine Therapie um? Das ist eine Frage, die wir uns beide heute mal stellen werden, also Luca und ich. Deswegen dachten wir stellen uns vielleicht einfach selbst doch mal vor und Luca, fang doch gerne noch mal kurz an.
Ja, also ich bin Luca Schumacher, Ergotherapeut. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, vor einigen Jahren Claudi damals im Studium kennengelernt und seitdem haben wir ein bisschen unterschiedliche Berufswege erstmal beschritten, bevor wir uns dann hier wieder getroffen haben. Aktuell arbeite ich vor allem in der Neurofrühreha und auf der Stroke Unit und bin den Rest meiner Zeit hier bei Therapieexperte unterwegs und genau, freue mich mit euch hier die Podcasts aufzunehmen und die Fortbildungen aufzustellen.
Ich schließe mich mal an. Ich bin Claudia Fröhlich, bin der zweite Part hier in diesem Podcast. Ich bin Physiotherapeutin, habe, wie Luca gerade so schön erzählt hat, zusammen mit Luca vor einigen Jahren studiert und mache gerade meinen Master in Gesundheits- und Versorgungswissenschaften und leite neben diesem Podcast auch Therapieexperte und bin deswegen auch nicht mehr so aktiv in der Therapie unterwegs, habe aber einen relativ großen therapeutischen Bezug zu den KollegInnen in der Praxis und ja auch in meinem Freundeskreis, wie mir letztens aufgefallen ist, dass es da selten Menschen gibt, die nicht in der Therapie unterwegs sind. Ja, deswegen bin ich immer sehr geprägt durch die Therapie.
Es gibt da tatsächlich einen ziemlich lustigen Song von Lumpenpack-Pädagogen, der dieses Phänomen beschreibt, dass man sich dann doch häufig in der eigenen Blase immer wieder findet.
Das ist ganz spannend, vor allem wenn man dann noch privat mal zusammensitzt, und das tun wir ja doch auch öfter mal, dass es dann gar nicht so leicht ist, sich so ein bisschen davon zu trennen, dass man auch über andere Dinge spricht als nur über die Arbeit oder halt über Erfahrungen, die man gemacht hat. Da muss man immer ein bisschen schauen, dass man natürlich auch etwas anderes als seine Rolle als Therapeutin hat. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Thema, finde ich. Ist ein guter Übergang gebaut.
Ja, also es ist eigentlich, es hat auch einen großen Einfluss auf Erwartungshaltungen, die von außen, aber auch vielleicht dann in einem selbst entstehen.
Genau, also wir haben ja heute das Thema aufgemacht, wie man mit den Erwartungshaltungen an unsere Therapie umgehen. Und ich glaube, da hat jeder sofort ein Bild im Kopf von gewissen PatientInnen, die mit einer Erwartungshaltung kamen. Aber wir wollen auch über unsere eigenen Erwartungshaltungen reden und über die Erwartungshaltungen, die von außen auf uns zukommen, an unserem Beruf, an uns als Menschen. Und ich finde es immer gut, mit den eigenen Erwartungshaltungen anzufangen, mit denen man sich so ja selbst konfrontiert, die man auch immer wieder gerne reflektieren sollte, was man eigentlich selbst so erwartet, wenn man so in eine Therapie reingeht. Und Luca, du bist ja jetzt aktuell noch ein bisschen näher dran. Ich muss mich dann immer so ein bisschen zurückholen in meine Therapiezeit. Wenn du jetzt so in ein Zimmer gehst, bei dir in der Klinik sind es ja wirklich Zimmer oder Stationen, auf die du gehst, Was ist eigentlich deine Erwartungshaltung an dich selbst, wenn du in so einen Raum reingehst? Hast du da ein Bild vor Augen?
Ja, ich habe natürlich eine Art Bild im Kopf, wie ich gerne auftreten möchte. Mir ist es immer sehr wichtig, dass ich den Leuten das Gefühl gebe, dass sie selbst sein können und dass sie sich auch nicht für irgendetwas, was sie glauben oder was sie können oder auch nicht können, schämen müssen. Und gerade in dem Kontext, wo ich jetzt bin, wo Leute auch mit sehr starken Defiziten zu tun haben, ist das nicht immer ganz einfach. Häufig spielt zwar mit rein, dass die Leute auch nicht so ganz orientiert sind. Und auch da kommt wieder eine Erwartungshaltung an mich, weil ich dann ein Stück weit die Erwartungshaltung habe, den Leuten schon auch eine gewisse Sicherheit zu geben, gerade wenn sie nicht wissen, wo sie sind, wie sie dahin gekommen sind, worum es gerade geht. Auch wenn es relativ schnell wieder vergessen wird, dass sie zumindest in dieser kurzen Zeit, die ich mit ihnen zusammen verbringe, ein Gefühl von Sicherheit haben, was gerade irgendwie so in dem sehr frühen Stadium eines schweren Schlaganfalls oder so nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Das klingt total schön.
Ja. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut hinkriege. Und es war auch ganz spannend. Wir haben aktuell eine Praktikantin im Krankenhaus, die auch ab und zu mal bei mir mitgelaufen ist. Und es war auch ganz spannend zu sehen, ihren Patientenkontakt, wie sie daran gegangen ist und den dann mit dem, wie ich auf die Leute zugehe, zu vergleichen. Man merkt dann auch relativ schnell, dass man relativ viele Dinge tut, über die man gar nicht mehr so genau nachdenkt, die aber alle beispielsweise in die Befundung oder Ähnliches mit reinspielen, um das möglichst homogen oder der Situation angepasst zu machen, ohne die Leute irgendwie, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie jetzt in einer Befragung oder vor so einem Tribunal stehen und da jetzt ein Interview führen müssen oder sich rechtfertigen müssen.
Und schaffst du das immer? Also hast du das Gefühl, ich finde das sehr spannend, ob du immer in den Situationen so auftreten kannst, wie du möchtest? Und wie gehst du damit um, wenn du sagst, heute ist irgendwie ein doofer Tag, heute kann ich das irgendwie nicht transportieren?
Also das habe ich nicht so häufig oder mir fallen wenig Situationen ein, in denen das so ist. Wenn ich einen wirklich schlechten Tag habe und mich nicht konzentrieren kann, nehme ich mir eher zwischen den Therapiezeiten oder zwischen den unterschiedlichen Patienten die Zeit, das für mich selber zu reflektieren. Dass ich mir im Zweifelsfall auch, bevor ich ein Zimmer betrete, ein paar Minuten Zeit nehme und erstmal alles, was mich gerade ärgert oder was vielleicht parallel noch aktuell im Kopf rumschwirrt, seien das irgendwelche privaten Dinge oder organisatorische Dinge oder was auch immer, dass ich versuche, das wirklich vor dem Patientenzimmer zu lassen und die Zeit, die ich da bin, mich ganz auf die Person, der ich dort begegne, dann einzulassen. Wie war das bei dir?
Ja, ich überlege gerade, weil das klingt bei dir so sehr, sehr ausgewogen, dass du dann dir die Zeit nimmst. Deswegen war ich gerade so interessiert, ob du das immer schaffst, weil mir ist vor allen Dingen in meiner Anfangszeit, da habe ich mich gerade so ein bisschen zurückerinnert, als du auch gerade über deine Praktikantin oder eure Praktikantin gesprochen hast, hatte ich schon den Anspruch an mich, auch eine gute Therapie zu machen und den Menschen zu helfen. Ich hatte immer den Anspruch, in den 6 Therapieeinheiten, ich gehe jetzt in diesen Raum, mache eine ordentliche Anamnese, einen ordentlichen Befund und dann behandle ich den und dann geht es dem besser. Und das war halt auch mein Anspruch, der dahinter war. Und ich wollte natürlich das möglichst schnell schaffen und hatte da auch einen hohen Anspruch, den ich aber nicht als negativ wahrgenommen habe, aber der vielleicht auch überfordernd sein kann. Also ich habe dann gemerkt, dass das bei manchen PatientInnen einfach nicht funktioniert, dass man da halt in 6 Therapieeinheiten einmal die Welt verändert. Und das hat mich dann schon nochmal vor eine Herausforderung gestellt, dass irgendwie mit meinem eigenen Anspruch irgendwie übereinzubekommen, dass man eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Und ich glaube, davon hast du auch gesprochen, wenn man in diese Situation reingeht, zu wissen, okay, wir machen das Beste, was wir tun können und werden halt von allen Seiten auch das einfordern, was wir dafür benötigen. Aber auch mit meiner Zeit dann in der Therapie habe ich eine gewisse Gelassenheit entwickelt, immer noch den gleichen Anspruch zu haben. Aber ich war viel gelassener, wenn es dann halt nicht in diesem Verordnungszeitraum von 6 Einheiten funktioniert, sondern es hängt ja nicht nur von mir ab. Das war dann auch ein großer Faktor. Es hängt nicht nur von mir ab, ob diese Therapie erfolgreich wird oder nicht. Und dann gab es natürlich diese Erfolgserlebnisse, die einen immer bestätigt haben, zu sagen, das hat dann auch mal funktioniert, weil das Gegenüber dann halt auch hinterher war, dass es funktionieren wird. Und trotzdem weiß ich, vor allen Dingen in Anfangszeiten habe ich viel mit erfahrenen KollegInnen gesprochen, die diese Gelassenheit schon hatten und mir natürlich versucht haben zu helfen, diese dann auch zu entwickeln, dass man halt nicht gleich die Welt verändern kann durch 2 Einheiten und dass man sich auch die Zeit nehmen darf, da ja, reinzukommen.
Ja, aber du hast schon ein paar Punkte angesprochen, die ich gerne anknüpfen möchte. Und zwar erstmal für sich selber festzustellen, was ist denn eine erfolgreiche Therapie? Und ich glaube, gerade da ist so das Bild, was man am Anfang, wenn man frisch aus der Ausbildung oder aus dem Studium kommt, hat, definitiv noch nicht abgeschlossen. Und das entwickelt sich immer weiter. Und das andere, ich habe ja, auch wenn ich nicht in der gleichen Praxis am Anfang gearbeitet habe, trotzdem immer mal wieder mitbekommen, mit was für Kollegen du zusammengearbeitet hast. Und da waren, glaube ich, wirklich, das hat viel ausgemacht. Du hattest im Gegensatz zu mir am Anfang eine Praxis, wo du viele sehr erfahrene Kollegen hattest, die auch sehr versiertes Wissen hatten. Ich glaube, das hat dir auch einen ziemlichen Ansporn gegeben, da hinterherzukommen. Ich bin auch in einer tollen Praxis gelandet, aber in einer ganz anderen Situation. Ich war eher in einer Situation, wo ich alles abgefangen habe, was noch nicht abgedeckt war und dann ein sehr buntes Portfolio hatte und eher den Bereich hatte, den die anderen nicht so sehr abdecken. Und darüber hinaus auch in eine Praxis gekommen ist, die noch sehr frisch war, noch sehr jung war, sich gerade erst gegründet hatte. Und wo das Team auch sehr viel kleiner war als bei dir. Mhm. Das habe ich dann, als ich zwischenzeitlich nicht hier in Berlin gewohnt habe, ein bisschen nachgeholt, weil ich dann in eine Praxis gekommen bin, wo ich die Praxis danach ausgewählt hatte, dass ich dort Kollegen habe, wo ich der Meinung bin, von denen kann ich viel lernen. Und habe das dann dort ein bisschen erfahren.
Das zählt ja auch so ein bisschen zu den Punkten, die von außen kommen. Natürlich hatte ich dadurch, dass ich viele super erfahrene KollegInnen hatte in dieser Zeit, auch vor Augen, was die halt leisten können in der gleichen Zeit, wo ich gerade angefangen habe, und dass die viel schneller befunden konnten, Anamnese hingelegt haben, da automatisierte Sachen schon im Kopf hatten, so wie es deiner Praktikantin vielleicht gerade geht, wie die sieht, okay, du hast so ein bestimmtes Schema, die erarbeitet, du weißt, was du fragen musst, du weißt, wann ist was angemessen, wie zu formulieren, weil du schon Erfahrungswerte hast, die ihr halt fehlen. Und das finde ich dann schon auch ein Anspruch, der natürlich damit gewachsen ist. Hätte ich jetzt viel mehr Kontakt zu Menschen gehabt, die sich selbst gerade noch finden, wäre ich vielleicht gelassener gewesen, kann ich das sagen? Ich weiß es nicht, das ist ja so eine Gruppendynamik, die dann auch entsteht. Vielleicht pitcht man sich auch gegenseitig so, dass man sagt, okay, man muss jetzt besonders gut sein, weil alle besonders gut sein wollen. Ich glaube, das ist eher so eine Gruppendynamik, mit der man sich dann auseinandersetzt. Es hilft mir tatsächlich immer dann zu reflektieren, auch wenn ich in diesen Situationen bin. Und wir gehen ja gleich nochmal auf die PatientInnen, KlientInnen ein. Faires halber müssen wir beides mal erwähnen. Dass das natürlich dann auch gegeneinander clashen kann. Manchmal meine Erwartungshaltung, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir darüber am Anfang nochmal sprechen. Und die Erwartungshaltung, die von den PatientInnen kommen, auf der anderen Seite. Und das ist wichtig, mal zu reflektieren, was erwarte ich eigentlich, was kommt von der anderen Seite und wie kann man das irgendwie zusammenbringen und kann man das zusammenbringen? Ist ja auch eine Frage, die man mal offen in den Raum stellen sollte. Und wer macht dann Abstriche in der Kommunikation oder halt in der Behandlung?
Definitiv. Das ist, sind alles Prozesse, die damit reinspielen und ich glaube, dass es den ultimativen Weg nicht gibt. Und bezüglich der Patienten, da geht es, glaube ich, in beide Richtungen. Und ich glaube, da haben alle schon erfahren, dass man seinen eigenen Wunsch an die Therapie ein bisschen dynamisch halten muss, weil die Erwartungen des Patienten einerseits zu hoch gesteckt sein können, aber auch damit umzugehen, wenn die Erwartungen des Patienten vielleicht sehr viel niedriger sind als die, die man selber sich für die Therapie vorstellt. Und es sind beides sehr, sehr unterschiedliche Prozesse, mit denen wir uns, denke ich, alle irgendwann auseinandersetzen mussten und irgendwie eine Balance für uns finden.
Total. Es ist natürlich auch super wichtig, sind ja immer zwei Parteien in dieser Therapie, die jetzt vor Ort sind, um das gleich mal einzugrenzen. Und ich weiß, das Klischee ist halt so häufig schon da, aber es ist mir auch so oft begegnet, dass ich das ja auch noch mal mit reinbringe, ist, wenn ich in den Raum komme als Physiotherapeutin und mein Patient schon ausgezogen auf der Bank liegt, auf dem Bauch und mit der Erwartungshaltung kommt, da gibt es jetzt eine passive Technik, um ihn wieder ganz zu machen. Ist das eine Erwartungshaltung von einem Patienten, mit dem ich ja erstmal nicht d'accord gehe? Weil ich sage, okay, ich möchte erstmal einen ordentlichen Befund machen, ich möchte erstmal eine ordentliche Anamnese machen, ich möchte erstmal verstehen, was überhaupt dein Problem ist. Und dann clasht das halt schon das erste Mal, weil ich muss dann halt in diesen Raum gehen, zu diesen Patienten, Patientin sagen, okay, passen Sie auf, wir müssen nochmal aufstehen, wir müssen erstmal einen Befund machen. Und da ist ja schon der erste Bruch irgendwie drin. Es waren jetzt 20% meiner Erfahrung, dass das wirklich so vorgekommen ist. Und ich musste mich dann halt auch immer so ein bisschen zurückholen, dass die ihre Erfahrungen ja auch in der Zeit schon gemacht haben. Und vielleicht hat das für sie auch so funktioniert und sie waren vorher in einer anderen Praxis und waren da auch lange. Und das war so das, was sie als, sage mal, normal empfunden haben. Und da finde ich es auch manchmal schwierig, dann die Erwartungshaltungen von PatientInnen auszuhalten und dann zu erklären, was meine Haltungen sind, glaube ich.
Auszuhalten und einzubinden. Ich glaube, das ist eine Kunst, die man dann vielleicht auch mit der Gelassenheit immer besser umsetzen kann. Dass man in diesem Moment, wo die Erwartungshaltung nicht übereinstimmen, sage ich jetzt mal, es schafft, in der Situation sich so zu verhalten, dass einerseits die Erwartungshaltung wahrgenommen wird und man einen Weg findet, eine relativ elegante Überleitung zu machen hin zu einer Therapie, die auch ein Stück weit dem Selbstbild des Therapeuten entspricht, was er für sinnvoll und sinnhaftig findet. Und das ist in der Physiotherapie relativ häufig ja nicht nur allein passive Techniken anzuwenden. Ich bin allerdings tatsächlich erstaunt, dass der Prozentsatz so hoch ist. 20%, das hätte ich nicht gedacht. Da bin ich, denke ich, als Ergotherapeut in einer etwas luxuriöseren Situation, dass mir das nicht so häufig passiert ist, dass jemand sich hingelegt hat und gesagt hat, massiere mich oder so.
Meinst du, es liegt daran, dass sich viele unter Ergotherapie einfach nichts vorstellen können und deswegen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingehen, weil sie überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt? Weil Physiotherapie ist ja bei vielen, das haben wir im Freundeskreis ganz häufig gemerkt, sie dachten zu wissen, was ich mache. Und das war ja dann auch immer, ah ja, alles klar, dann kannst du mich ja massieren. Und Luca, ja, was ist Ergotherapie jetzt eigentlich? Was machst du denn da? Vielleicht denkst du, es spielt da rein, dass dir das hilft?
Ja und nein. Ich glaube, so einfach kann man es nicht runterbrechen. Denn ich bin, wenn dann jemand ein Bild hat von der Ergotherapie, auch nicht so selten mit einer anderen Form von falschem Bild der Ergotherapie konfrontiert gewesen. Und zwar von einem, wo viele Leute das Gefühl hatten, ja, das hat mal irgendwie mein Neffe oder so bekommen, als er Kind war. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Oder, ach ja, ich kenne da jemanden, der war mal in der Klinik und da haben die gebastelt. Und was soll das denn jetzt hier? Wo ich auch mit einem Bild von der Ergotherapie konfrontiert war, das so gar nicht meinem Bild entsprach, was eher sehr negativ konnotiert war.
Ich habe mich gerade so ein bisschen an einen vorausgegangenen Podcast erinnert mit Lisa Reinshagen, wo wir dafür drüber gesprochen haben, auch da war es der Bereich Elternarbeit, dass es ja auch viel um Rollen geht, um Rollenerwartungen, welche Rolle befinde ich mich gerade und was erwarte ich von meinem Gegenüber. Und das habe ich relativ häufig gemerkt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person vor mir habe, die in diesem Krankheitserleben steckt, diesem, mir fällen immer Beispiele so schwer, weil es dann halt so schnell plakativ wird. Mit einer Fraktur. Nehmen wir mal eine Fraktur anstatt die Rückenschmerzen und sagt, okay, ich bekomme jetzt eine Überweisung und gehe zur Physiotherapie und meine Erwartung ist, die helfen mir. Ich gehe mit Erwartung rein, ich möchte dieser Person helfen. Das passt ja erstmal ganz gut zusammen. Wird dann nur schwierig, wenn die Person selbst nicht bereit ist, sich auch selbst zu helfen. Und ich dann halt sage, okay, es geht nicht nur passive Techniken, wir bahnen langsam wieder eine Bewegung an, wir fangen erst mit Spannungstechniken an. Das hat halt nicht nur was damit zu tun, dass ich ihnen vor Ort helfen kann und diese Pille für ihr Problem bin. Das ist so ein Satz, der, glaube ich, häufig fällt in dem Kontext. Sondern ich gebe ihnen ja dann auch Übungen mit, die sie zu Hause machen sollen, wo sie mit dran arbeiten sollen, weil sie ja trotzdem eine Verantwortung für sich selbst behalten. Und ich das auch immer fördere, dass ich in 6 Terminen nicht alles alleine machen kann. Sie müssen selbst an ihrer Genesung arbeiten und müssen halt mitarbeiten. Nur dann kann es erfolgreich werden. Und das ist meine Haltung und die clasht ganz häufig. Das fand ich dann immer schwierig auszuhalten, weil ich wusste, was für ein Potenzial dahinter steckt, wenn sie etwas machen würden. Und da fand ich halt diese Rollenerwartung an mich, mach mich wieder ganz, mach mich wieder heil und das möglichst schnell, auch ziemlich schwierig auszuhalten.
Ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Das ist etwas, was ich auch viel erlebt habe. Und wo jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg findet, damit umzugehen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man die Patienten möglichst früh abholen sollte und sie mit gemeinsamer Zielsetzung und auch einem Ausblick, was sie für Vorteile haben, wenn sie dieses oder jenes in ihren Alltag integrieren, mit ins Boot holt.
Ich glaube, dass so 2 wichtige Worte nochmal mit aufgegriffen ist. Einmal Motivation und das zweite ist natürlich danach Ziel. Und das sind auch 2 Dinge, die ich dann später angefangen habe, auch mehr zu integrieren in meine Anamnese. Und zwar, welche Motivation haben meine PatientInnen denn, hier zu mir zur Therapie zu kommen? Es war auch immer ein Satz, den ich gesagt habe, wir haben ja jetzt 6 Therapieeinheiten, die sie verordnet bekommen haben. Was wollen wir, und das habe ich immer dann auch so formuliert, dann erreichen? Also was ist ihnen wichtig, was sie wieder können wollen? Was wäre etwas, woran wir arbeiten können, dass sie sagen, okay, das hat sich auch gelohnt, die 6 Mal wieder herzukommen? Und dann habe ich mir das erstmal angehört, ohne Wertung, weil natürlich kommen auch Ziele, die sind nicht so schnell zu erreichen. Und das ist dann etwas, was man in der Kommunikation dann auch irgendwie rüberbringen muss, dass natürlich, wenn es eine Fraktur gibt, die nicht nach einer Behandlung von 6 Einheiten wieder komplett ausgeheilt sein wird oder halt noch irgendwie so sein wird, dass es keine Einschränkungen mehr geben wird.
Absolut. Aber man merkt, denke ich, hier schon relativ gut, und das ist für die meisten, die hier zuhören werden, wahrscheinlich auch nichts Neues, dass die Erwartungshaltung des Patienten erstmal gehört werden muss. Und man nur, wenn man es schafft, seine Erwartungshaltung in Motivation umzuwandeln.
Ja. Was ich gerne noch mit aufgreifen würde, weil die vergisst man immer so schnell, sind die PatientInnen, die für einen irgendwie eine Herausforderung darstellen. Meistens ist es ja das Verhalten von PatientInnen, wo man in den Raum kommt und schon merkt, irgendwas passt nicht. Und das ist bei mir häufig so ein Bauchgefühl, dass es auf einer persönlichen Ebene manchmal nicht passt, dass das Verhalten eher zurückhaltend ist, skeptisch, manchmal auch einfach auflehnend. So, was soll ich denn eigentlich hier? Ich verstehe das eigentlich gar nicht. Und das fand ich immer am schwierigsten, da einen Zugang zu den Menschen dann zu finden und mir immer wieder begreiflich zu machen, dass das nichts mit mir und meiner Person zu tun hat, sondern dass die eine Geschichte haben, weswegen sie so sind. Und dass die Menschen nicht so sind, sondern ihr Verhalten so ist, aus bestimmten Gründen. Und das hat ja auch ein Stück weit mit Neutralität zu tun, zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Verhalten, was mir gerade nicht gefällt. Aber es gibt wahrscheinlich eine Geschichte dahinter, schlechte Erfahrungen, schlechten Tag gehabt, auf Arbeit Stress. Irgendwas gibt es ja meist immer. Und dann versuchen, diese Neutralität zu bewahren und zu gucken, okay, finde ich einen Zugang zu diesem Menschen oder nicht? Und wo ist meine Grenze? Zu sagen, okay, das ist jetzt auch ein Verhalten, was ich nicht mehr tolerieren kann. Hier ziehe ich meine Grenze. hier gehe ich auch raus aus der Situation, gib den Patienten ab oder sag ihm auch ganz klar, dass es nichts ist, was ich tolerieren kann. Und da fallen mir tausend Situationen ein, die ich erlebt habe während meiner Therapie, wo mir immer erstmal diese Neutralität geholfen hat, zu sagen, okay, es gibt wahrscheinlich einen Grund dafür. Und dann nochmal die Motivation hinterfragt habe. Und dann gab es halt aber auch Menschen, wo ich gesagt habe, oh, das geht mit meinem Wertekodex überhaupt nicht überein. Und es waren dann meist so, ja, politische Aussagen, wo ich dann gesagt habe, okay, es gibt bestimmte Grenzen. Und auch wenn wir ein Dienstleistungsberuf sind, kann ich eine Dienstleistung auch ablehnen. Ich kann auch sagen, das passt nicht zu mir, das passt nicht, das wird keine gute Therapie, weil wir nicht auf eine Ebene kommen, auf der wir arbeiten können. Und dann habe ich das meist selbst besprochen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich das selbst nicht besprechen kann, habe ich einen Kollegen, Kollegin darum gebeten oder wir haben einfach PatientInnen getauscht. Ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist, wenn du gemerkt hast, dass da irgendwie ein Verhalten so im Raum steht.
Die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, du schon. Ich bin gerade ziemlich nachdenklich, weil ich mir vor dem Podcast schon die Frage gestellt habe, fallen solche persönlichen Differenzen in das Thema Erwartungshaltung mit rein? Und jetzt, wo du gesprochen hast, glaube ich, unter dieser Perspektive schon. Weil ich glaube, wir haben den, oder viele von den Therapeuten haben den Anspruch, eine neutrale Therapie zu machen, über persönliche Ansichten und Differenzen hinweg, weil die auch eigentlich keinen so großen Raum in dieser Therapie haben sollten, wo es erstmal um die Person geht und den Grund, warum sie in der Therapie sind. Trotzdem ist uns das, oder den meisten wahrscheinlich, das schon mal begegnet, dass es entweder eine gewisse Anzüglichkeit gab in der Therapie, die man nicht tolerieren konnte, politische Ansichten oder aber auch eine gewisse Unverschämtheit bis hin zu beleidigendem oder autoritärem Auftreten, das man mit der eigenen Therapie nicht vereinen konnte. Und ja, ich glaube, dass es schwierig ist, mit solchen Situationen umzugehen. Ich möchte aber auch eigentlich jeden ermutigen, einen Weg zu finden, mit solchen Situationen umzugehen, eine klare Linie zu ziehen. Und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wenn man das früh macht, dass das dann auch möglich ist. Und wenn es wirklich nicht geht, ja, dann habe ich auch schon das ein oder andere Mal einen Patienten getauscht. Weil manchmal ist es halt wirklich einfach eine persönliche Ebene, wo man nicht gut miteinander harmoniert. Das kommt definitiv vor.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin mal wieder ein bisschen abgedriftet.
Nee, aber es passte doch auch zur Frage, weil die Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt, ob es hier mit reinpasst. Aber es ist tatsächlich ja schon so, dass wenn ich auch eine Erwartungshaltung von PatientInnen nicht erfülle, man ja auch erstmal in einer Art Konflikt geht. Und Konflikt muss ja erstmal nichts Negatives sein. Man hat erstmal eine Erwartungshaltung nicht erfüllt, das erfordert erstmal eine Reaktion. Es kann sein, dass die sehr gelassen ausfällt auf der anderen Seite oder sehr positiv aufgenommen wird, weil manche PatientInnen waren dann auch so, wenn ich die gesagt habe, okay, wir müssen jetzt noch mal eine Anamnese oder einen Befund machen, wenn wir uns mal dieses auf dem Bauch liegen, zurückholen in Erinnerung, war das auch manchmal so, ah, alles klar, das hat am Anfang noch niemand mit mir gemacht und fanden das positiv. Und dann gab es halt die, die dann halt sagen, oh nee, warum denn? Ich habe doch Rückenschmerzen. Meine Kollegen vorher oder die TherapeutInnen, bei denen ich vorher in der anderen Praxis war, haben das immer so gemacht. So. Und dann hatten wir ein Problem von Erwartungshaltungen. Und dann musste man halt mit diesem Verhalten umgehen. Und da habe ich das versucht, für mich zu trennen. Und ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast, dass sich die KollegInnen natürlich neutral verhalten wollen. Und dann ist es auch immer etwas gewesen, was mich in der Therapie beschäftigt hat, was so eine Erwartungshaltung war, dass ich eine neutralere Person sein muss, gar nicht so viel von mir preisgeben möchte, soll, darf, mal dahinter, so. Und den PatientInnen ihren Raum lassen soll für ihre Anliegen und für ihre Behandlung. Und da habe ich ganz lange überlegt, wo ist mein Raum in dieser Therapie, was gebe ich von mir preis, weil du hast ja PatientInnen, also in meinem Fall hatte ich die dann halt auch mehrere Jahre, was teilst du mit denen, was ist authentisch, was möchtest du abgrenzen Und da sind wir schnell in einem anderen Bereich, der nicht mehr viel mit Erwartungen zu tun hat. Aber diese Neutralität fand ich sehr wichtig. Ist ja auch eine Erwartungshaltung, die von außen kommt. So, du bist eine Dienstleistung, die mich jetzt wieder ganz macht. Und manche nehmen das halt genauso und erwarten dann von dir, dass du diese Dienstleistung ausführst. Möglichst ohne Komplikationen, möglichst als ob du eine Tablette einschmeißt und sagst, okay, danach habe ich keine Schmerzen mehr. Und so läuft es halt in der zwischenmenschlichen Kommunikation für mich halt nicht. Und so ist mein Berufsverständnis auch nicht aufgebaut. Positioniert habe ich mich immer klar bei sexistischem Verhalten, bei politischen Aussagen, mit denen ich nicht d'accord gehe. Ansonsten habe ich eine Gelassenheit bei anderen Themen entwickelt. Die beiden Themen habe ich immer sehr, sehr klar kommuniziert und bin dann halt auch, wenn es über meine tolerable Akzeptanz hinausging, ganz klar raus aus den Situationen und habe gesagt, dass das für mich kein Umgang ist, den ich weiterführen möchte.
Was mir aufgefallen ist beim Punkt Neutralität, ist, dass es etwas ist, was bei uns ein Anspruch an uns, aber auch an andere Kolleginnen ist, weil wir das als etwas sehen, als was wichtig ist. Ich bin sicher, es gibt Kolleginnen da draußen, die vielleicht auch nicht so überzeugt sind, dass Neutralität der beste Weg ist, sich in der Therapie zu verhalten. Und da sind wir dann auch schon bei einem gewissen Druck oder einer Erwartungshaltung, die uns auch von KollegInnen begegnen kann. Weil ich sehr wohl finde, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin einen gewissen Anspruch an Neutralität haben sollte gegenüber dem Patienten, wo Ansichten keine allzu große Rolle spielen sollten. Auch wenn ich dir sehr zustimme, dass es wichtig ist, als Therapeut klare Regeln im Rahmen der Therapie aufzustellen, Grenzen aufzuzeigen und auch zu sagen, dass gewisse Ansichten hier im Rahmen der Therapie nichts zu suchen haben und auch mal zu sagen, wenn man, je nachdem wie persistent ein Patient, eine Patientin, ein Klient, eine Klientin darauf eingeht, dass man diese auch nicht vertritt oder auch nicht sieht, wenn das unbedingt ausgesprochen werden muss.
Ja, ich merke halt immer wieder, was mir halt immer sehr viel entgegengeschlägt, ist, dass TherapeutInnen empathisch sind. Ich sage, ja, sind wir bestimmt. Wir sind bestimmt grundsätzlich empathische Wesen. Würde ich jetzt uns wünschen und behaupten, vor allen Dingen im Kontakt mit Menschen. Aber ich finde, dass auch wir schlechte Tage haben können und dann ist diese Neutralität halt sehr schwierig und ich finde auch gut, dass man da auch einfach ehrlich und authentisch bleibt und man muss dann nicht anfangen, die PatientInnen anzublöffen oder halt das auf die zu übertragen. Aber ich glaube, man kann auch authentisch bleiben und sagen, wenn man jemand fragt, sie sind heute so ruhig, das ist mir dann immer entgegen, weil ich bin ja ansonsten auch ein sehr kommunikativer Mensch. Und wenn ich dann aber nicht so gut drauf war, war ich halt einfach ruhiger in mich gekehrt und dann habe ich halt auch einfach gesagt, ja, heute ist irgendwie nicht der beste Tag und das dann aber authentisch zu machen und das in den Raum zu stellen. Und wir sind ja trotzdem Menschen mit Gefühlen und Persönlichkeiten und das war dann auch etwas, was erwartet wurde, dieses Dienstleistungs-Service-Gefühl, was man vermittelt, dass man immer freundlich zuvorkommt ist und manchmal fällt einem das nicht leicht und dann ist es auch authentischer, einfach zu sagen, dass man vielleicht ein bisschen ruhiger ist an dem Tag oder es halt einfach nicht so ein guter Tag ist und das kann man ja auch tun und ich finde nicht, dass man sich da immer verstellen muss und dass das auch nicht immer erwartet werden sollte, dass man in dieses Service-Lächeln, glaube ich, habe ich immer gesagt, hat, sondern man kann professionell bleiben und trotzdem auch authentisch sein. Und ich glaube, das kommt auch besser an, als wenn man immer etwas drauflegt. Außer es ist ein Schutzmechanismus. Manche brauchen das ja auch, um sich abzugrenzen. Deswegen ist es schwierig, das zu werten, denke ich. Mir hat es nur geholfen, dann auch immer authentisch zu bleiben und dann zu kommunizieren, dass es vielleicht heute ja ein anderer Tag ist, wie mein Opa so schön zu sagen pflegt. Es gibt gute und andere Tage.
Ich stimme dir absolut zu. Ich habe das ähnlich gehandhabt. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, dass es je nachdem, wie man sich gerade fühlt, auch hilfreich sein kann, dass, wenn es in die Situation passt, das sogar vorwegzunehmen. Wenn man sonst immer eine sehr offene Beziehung oder Art zu dem Patienten, dem Klienten, der Klientin, der Patientin hatte, dass man nicht voraussetzt, dass das Gegenüber einem die Frage stellt, wenn das für einen okay ist, zu sagen, ist es heute nicht so ein guter Tag, weil es auch passieren kann, dass sich Leute nicht trauen, das anzusprechen und dann das Gefühl haben, habe ich irgendwas getan, was falsch war. Ich finde es auch okay, das vorher anzusprechen. Und jetzt sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, denn ich finde auch, dass es vollkommen legitim ist, wenn es TherapeutInnen gibt, die das anders sehen und das eher als Schutzmechanismus sehen, das ein bisschen zu überspielen. Aber ich bin sicher, dass es auch TherapeutInnen gibt, die das anders sehen. Eine Frage, die ich dir jetzt gerne stellen möchte, weil ich weiß, dass du relativ viele Fortbildungen auch gemacht hast, war, ob das auch mit einer gewissen Erwartungshaltung von außen zu tun hatte, dass du das Gefühl hattest, das wird von dir erwartet.
Erwartungshaltung. Naja, also einmal in der Physiotherapie ist die Erwartungshaltung von außen natürlich, dass ich Zertifikatsoptionen mache. Ich habe eine Ausbildung, aber wir wollen ja auch noch andere Dinge abrechnen, damit du halt auch einfach in der Praxis noch mehr abrechnen kannst, musst du bestimmte Zertifikatsoptionen machen. Deswegen machen die meisten KollegInnen erstmal so manuelle Therapie, Lymphdrainage, Bobart für Kinder oder Erwachsene, je nachdem, was halt so der Schwerpunkt werden soll. Und das war schon eine Erwartungshaltung. Also auch in so in den Bewerbungsgesprächen, die ich hatte, war immer so, naja, Lymphdrainage könnte man ja schon in der Übergangszeit gemacht haben. Der nächste Schritt ist schon irgendwie eine große abrechenbare Zertifikatsoption. Ich glaube, das kommt halt von der politischen Seite, also gesundheitspolitisch. Die wollen halt das für die Abrechnung, damit du halt was anderes abrechnen kannst in der Praxis, weil die anderen in der Position halt auch einfach nicht so unglaublich gut bezahlt werden. Machst du halt erstmal was, was mehr Geld bringt und dann spezialisierst du dich und guckst vielleicht nochmal nach Bereichen, die jetzt nicht abrechnungsrelevant sind. Und natürlich wollte ich dann auch, wo ich das gesehen habe, dass meine KollegInnen, die natürlich noch viel mehr Fortbildungen hatten als ich, ja irgendwo ihr Wissen auch generiert haben, da ja auch irgendwann mithalten können. Also ich wollte ja deswegen auch mich weiterbilden, fortbilden, um da mithalten zu können, um halt auch meinen PatientInnen gerecht werden zu können, um mir gerecht werden zu können, aber halt auch, um halt mitsprechen zu können. Um zu verstehen, was die sagen, wenn die von der manuellen Therapie reden oder dann halt von irgendwelchen Gelenkpositionen oder in der Dokumentation das gesehen habe, dass ich Begrifflichkeiten gar nicht kenne, ist ja auch so ein Stück weit dazugehören dann einfach. Also glaube ich, auf allen Ebenen war da schon Erwartungshaltung da. Ja, definitiv. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Aber hätte ich diese Erwartungshaltung nicht gehabt, wüsste ich nicht, welche Fortbildung ich dann gemacht habe. Ja, bei dir ist es ja ganz anders. Du musst ja eigentlich keine Fortbildung machen, um eine Zertifikatsoption zu haben. Wie war es denn bei dir? Also du kannst ja eigentlich alles machen, was du willst.
Genau, für Abrechnungsoptionen braucht man das in der Ergotherapie gar nicht. Und ich habe da auch ich hatte nie das Gefühl, dass von außen von mir erwartet wird, ich muss jetzt besonders schnell irgendwelche Weiterbildungen machen. Geschweige denn irgendwelche besonders großen Weiterbildungen machen. Es war auch so, dass ich selber damit auch ein bisschen, gerade am Anfang, Schwierigkeiten hatte, meine eigene Erwartungshaltung zu erfüllen, weil ich wollte gerne mich weiterbilden. Ich wusste aber nicht, in welche Richtung, weil es nicht wie in der Physiotherapie irgendwie so die 3-4 großen Weiterbildungen gibt, die der Standard sind, den die meisten machen. Sei es jetzt Lymphdrainage, manuelle Therapie, was weiß ich, Bobart, wenn man in den Kinderbereich gehen will, bisschen abstrakter, dann vielleicht Voita oder so. es gibt in der Ergotherapie...
Ganz vergessen, Entschuldigung.
Es gibt ja noch so viele andere, aber keine Ahnung. Es gibt in der Ergotherapie auch die Möglichkeit, Bobart, Affolter, Perfetti, Castillo Morales, Voita zu machen. Man kann eine SI-Weiterbildung machen, Reflexintegration oder aber auch vieles andere. Man kann in den Kunsttherapiebereich gehen und. Und es sind alles total coole und spannende Richtungen, in die man sich entwickeln kann. Und ich hatte das Problem, dass ich nicht wusste, in welche Richtung es gehen soll. Gar nicht. Und für mich hat sich erstmal jede Richtung als Option angefühlt. Und keine als die einzig wahre. Ich glaube, bis heute nicht. Das muss auch, glaube ich, nicht sein. Aber damit hatte ich es relativ schwer, mich am Anfang für Fortbildungen festzulegen. Weil ich immer das Gefühl hatte, und dann ist es vielleicht in schon 1-2 Jahren überhaupt nicht mehr mein Bereich. Und was mache ich dann mit dieser Fortbildung? im Nachhinein muss ich jetzt sagen, dass ich glaube ich dort, dass mir das über einen langen Zeitraum, vielleicht kann ich dem einen oder anderen, der vielleicht gerade noch im Studium ist, in der Ausbildung oder gerade erst eingestiegen ist, helfen, das vielleicht ein bisschen schneller rauszufinden. Inzwischen habe ich die Haltung, dass jede Fortbildung, die man interessant findet, keine verschwendete Zeit ist, weil ähnlich wie mein Ansatz der Ergotherapie, als ich mich für die Ausbildung und das Studium entschieden habe, dass es etwas ist, was einen selber bereichert. Völlig egal, ob man damit später arbeitet oder nicht. Es ist Wissen, das nimmt einem niemand mehr weg. Und wenn es einen interessiert, dann lohnt es sich auch eigentlich fast immer, das zu machen. Entscheiden muss man sich dann unter der Vielfalt trotzdem. Und Erwartungshaltung, sehr unterschiedliche, die ich da von außen mitbekommen habe. Eine möchte ich aber noch erwähnen, denn ich hatte eine Person, die mir mal begegnet ist und die total tatsächlich dagegen war, Geld in Weiterbildung zu stecken, weil die Person das im Therapiebereich häufig als eher rausgeschmissenes Geld gesehen hat, weil wir das in der Ergotherapie sowieso nicht abrechnen können. Das fand ich auch eine Haltung, die ich mal erwähnt haben wollte, weil das, glaube ich, relativ selten vorkommt.
Ja, ich glaube, es ist halt vor allen Dingen bei Berufsgruppen, die jetzt nicht so zertifikatsgebunden sind, ja sowieso immer die Frage, was macht man jetzt als Fortbildung, mit welcher Motivation macht man diese Fortbildung, weil an eurem Verdienst, jetzt fast von dem, was ihr von den Krankenkassen bekommt, ändert das ja grundsätzlich erstmal nichts. Was man dann natürlich aushandelt mit den verschiedenen ArbeitgeberInnen, ist was anderes, aber letztendlich ändert es ja jetzt erstmal nichts an dem Verdienst, was von den Krankenkassen kommt. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, da das ja herauszukristallisieren, was man jetzt für eine Fortbildung macht. Deswegen fand ich es erstmal sehr spannend zu hören, wie das für dich war. Und ich weiß auch, dass es vielen KollegInnen so geht, die dann einfach eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation haben, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln und deswegen halt aber auch viel freier sind. Und das finde ich so schön, weil ich war gar nicht so frei, diesen Entscheidungsfindungsprozess zu gehen, weil ich wusste, ich mache jetzt erstmal das und dann, weiß nicht, machst du MT und dann machst du vielleicht noch was aus dem neurologischen Bereich, damit du da noch gut aufgestellt bist und möglichst viele Bereiche abrechnen kannst. Das gibt nicht so die Freiheit in der Physiotherapie zu sagen, ich mache jetzt vielleicht auch mal eine ganz andere Fortbildung, weil ich die spannend finde, weil das Geld, was ich in die großen Fortbildungen investieren muss, muss ich auch erstmal haben. Und dann bleibt halt wenig übrig für einen kleineren Kurs, der vielleicht günstiger wäre. Aber ich sage, okay, dann spare ich das Geld lieber für eine größere, mit der ich mir abrechnen kann. Deswegen würde ich mir diese Freiheit wünschen. Und trotzdem habe ich ja unfassbar viele Fortbildungen gemacht und war immer zufrieden, sobald ich halt einfach ein, zwei Impulse mitnehmen konnte für mich und für meine Therapien. Und das hat mir dann halt auch immer schon ausgereicht, um das für mich als sinnhaft zu erkennen und sinnhaft zu erkennen und auch zu werten. Und ich weiß, dass wir hier noch unfassbar viele Punkte aufbringen könnten. Vielleicht fallen euch auch noch welche ein, die von außen kommen. Und ich möchte zum Abschluss noch eine sehr, sehr witzige Erfahrung mit euch teilen, die ich in meinem Masterstudium gemacht habe, die mir nicht so bewusst war. Und ich bin gespannt, Luca, was du davon hältst. Und wir mussten Interviews führen in einem unserer Seminare zu einem ausgewählten Thema. Und wir haben das Thema gewählt, welches Bild, Rollenbild Informatikstudierende auf die Therapie haben, wenn sie mit uns in einem Projekt zusammengearbeitet haben. Und haben dann zwei Personen interviewt und das dann ausgewertet. Und dabei kam raus, dass eine Person meinte, dass sie keine andere Berufsgruppe kennt, die sich so sehr mit ihrem Beruf identifiziert wie wir. Sie meinte, viele Menschen stellen sich vor, und das ist mir auch so häufig passiert und ist mir da erst bewusst geworden, hallo, ich bin Claudia, ich bin Physiotherapeutin. Sie meinte, sie würde sich nie vorstellen, jetzt nehme ich mal einen Namen, hallo, ich bin Lea, ich bin Informatikerin. Sie meinte, das würde ihr nie in den Sinn kommen, sich so vorzustellen, weil sie sich gar nicht so krass damit identifiziert. Und sie meinte, TherapeutInnen, wie sie sie erlebt haben, identifizieren sich unfassbar mit ihrem Beruf. Und sie hat das immer wieder erlebt, dass sich Menschen genauso vorstellen. Und das ist mir nie so bewusst geworden, aber ich kann das absolut unterschreiben.
Ich glaube, das trifft auf sehr viele TherapeutInnen zu. Ich glaube auch. Bestimmt nicht auf alle, aber auf viele.
Ja, und ich glaube, mit diesen Gedanken würde ich diesen Podcast heute sehr gern beenden. Wir werden auch in der nächsten Woche genau dieses Thema nochmal aufgreifen, weil wir haben ja heute über PatientInnen gesprochen, die eher sich im erwachsenen neurologischen Bereich befinden, beziehungsweise Menschen, die mit uns direkt kommunizieren können, würde ich behaupten. Und nächste Woche werden wir das gleiche Thema natürlich noch einmal besprechen, und zwar mit, wie könnte es anders sein, Lisa Reinshagen, zum Thema Eltern. Und Eltern bzw. Kinder, die dann auch schon anfangen, selbst ihre Meinung zu äußern, und werden da auch noch mal auf Erwartungshaltungen eingehen, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Und deswegen würde ich sagen, heute zum Abschluss, wie immer, wenn auch du eine Frage hast, mit der wir uns in diesem Rahmen hier beschäftigen sollen, oder eine wichtige Ergänzung, schreib uns sehr gern jederzeit eine Nachricht. Alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de/Episode 79. Und jetzt wünschen wir euch beide, und Luca, du kannst es bestimmt gleich auch nochmal sagen, erstmal einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört.
Bis bald. Tschüss.